Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser tägliches Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren, mit denen wir über Finanzierungsrunden, über Exits oder über alles sprechen, was aus Investoren- oder Investorinnen-Sicht wichtig ist. Ja, heute zu Gast ist Matthias Ockenfels von Speedinvest und wer Matthias kennt, weiß, sein Herz schlägt für Marktplätze und so haben wir auch heute relativ viel über Marktplatzmodelle gesprochen, über sehr unterschiedliche, die auch sehr weit verteilt sind auf der ganzen Welt, die im Kern wahrscheinlich eben so eine Verbindung haben durch das Marktplatzmodell, aber ansonsten wirklich, wie gesagt, sehr unterschiedlich sind, sehr unterschiedliche Phasen bedienen und auch sehr unterschiedliche Zielgruppen bedienen. Also von daher freut euch auf ein tolles Gespräch und eine Expertenanalyse von Matthias Ockenfels von Speedinvest.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Sehr schön, ja, dann freue ich mich. Matthias Ockenfels wieder hier von Speedinvest. Hallo Matthias.
Hallo, freut mich wieder dabei zu sein.
Ich freue mich total, dass wir wieder sprechen und wie immer, du bringst ja immer eine Vielzahl an spannenden Themen mit, so auch heute. Aber ich würde sagen, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch, oder?
Ja, danke. Ja, tu mich immer schwer, da mich auf ein, zwei Sachen nur festzulegen.
Macht so viele überhaupt
spannende
nichts.
Sachen.
Ja, total cool.
Ja, zwei, drei Sätze zu uns. Speedinvest, ein Early-Stage-VC, paneuropäisch fokussiert. Wir investieren in 6 unterschiedliche Verticals, Marketplaces und Consumer, Fintech, SaaS, Deep Tech, Health und Industrial Tech, in Pre-Seed und Seed, überall in Europa, aber auch in Emerging Markets, versuchen auch sehr hands-on dabei zu sein, sind in circa 300 Unternehmen investiert jetzt und es gibt schon seit über 10 Jahren, da sind Companies wie unter anderem Tier, Go Student, WeFox mit dabei und ja, freue mich hier mit dabei zu sein.
Super. Und ja, also gehen wir mal zum ersten Thema, das du mitgebracht hast. Und ihr guckt ja auch so mal, ihr guckt ja sehr global schon mittlerweile, ne? Wir haben ja unter anderem auch, glaube ich, Themen aus Indien bei euch mal besprochen, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt hier ein Thema aus den USA. Da habe ich gedacht, das klingt fast so ein bisschen so nach der Fortführung der Wertschöpfungskette von Grover, ne?
Ja, ist richtig. Wir haben da ja auch schon einige andere Modelle in dem Bereich gesehen und sind auch selber in einen sozusagen Wettbewerber investiert. Aha. Wir reden über Rebello, ursprünglich mal aus Singapur. Und zwar ist es im Prinzip ein Marktplatz für gebrauchte Elektronikartikel, also insbesondere Smartphones, aber auch Laptops, Konsolen, Kopfhörer, Smartwatches und so weiter.
Mhm. Kennt man hier in Berlin auch, ne? Momox oder auch Rebuy, wahrscheinlich alle so ein bisschen in einem ähnlichen Segment. Ist genau. Für mich gar nicht klar, wie man sich da auch differenzieren kann.
Das ist absolut richtig. Es gibt ja einige auch größere Player, die Geld in Europa geraced haben. Nicht zuletzt auch Backmarket aus Frankreich, die ja sehr viel Geld eingesammelt haben. Dann wir Speedinvest sind bei Refurb mit dabei, ursprünglich aus Österreich, aber auch schon in einigen anderen Ländern aktiv. Und da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Abstufungen sozusagen, wie stark involviert in der, ich sag mal, Wertschöpfungskette die einzelnen Player sind. Und hier bei Rebello ist es so, dass die am Ende des Tages auch nur sozusagen Reseller oder zertifizierte Verkäufer mit Endkonsumenten verbinden, also nicht wirklich selber diese Produkte wieder aufbereiten, sondern halt wirklich in dem Sinne ein Marktplatz sind, wo eben Käufer und Verkäufer miteinander Geschäfte machen. Und da ist zum Beispiel, wenn man sich dann im Gegensatz dazu Rebuy, die ich ja auch sehr gut kenne, anschaut, die nehmen ja wirklich die Geräte selber in die Hand, aufbereiten die und wieder verkaufen die dann. Also die haben eigene Lagerhäuser und entsprechend Operations, wo sie diese Geräte dann auch wirklich selber in die Hand nehmen und dementsprechend etwas, wie soll ich sagen, kapitalintensiver sind dann solche Modelle gegebenenfalls auch, weil die natürlich dann in Vorleistungen teilweise gehen müssen, den Leuten die Geräte abkaufen und dann wieder verkaufen müssen. Ja, was in so einem Fall jetzt hier bei Rebello natürlich anders ist.
Finde ich einen super spannenden Punkt. Also ich kenne hier auch von Rebuys zum Beispiel das Lager hier in Berlin. Das muss man wirklich sagen, das sind ja riesen Gebäude, über die wir da sprechen. So kann man sich fast ein bisschen vorstellen wie so ein Amazon-Lager in klein.
Absolut.
Und was du gerade sagst, ist natürlich, wenn man jetzt mal so zwei Geschäftsmodelle nebeneinander stellt, ist ganz spannend. Ich vermute mal, dass Rebuy, das dann so quasi das, was vielleicht hängen bleibt pro Transaktion bei Rebuy eben höher ist. Aber zeitgleich, man hat die Vorfinanzierung, du hast das Risiko, ne?
Kosten. Ja, auch, genau. Also was die ganzen Operations angeht, die Leute, die das wieder aufbereiten, die Ersatzteile etc. Genau.
Genau. Ja. Das heißt, was würdest du sagen? Welches Modell kann da hinterher, wenn man jetzt die beiden vergleicht miteinander, weil so langfristig koexistieren in dem gleichen Markt werden beide nicht können, oder? Wenn die mal aufeinandertreffen.
Natürlich, wenn man jetzt sozusagen Winner-Takes-All-Dynamiken folgt, dann wird es am Ende nur einen geben, der eine wirklich wahrscheinlich relevante Größe gibt oder erreichen wird. Auf der anderen Seite sind ja jetzt einige von diesen Playern schon länger unterwegs, insbesondere wenn man sich jetzt Rebuy anschaut. Und dann gab es ja früher da auch noch einige andere, Flip4New, die dann aufgekauft wurden und so weiter. Also es waren ja auch nicht die einzigen. Also da gab es auch mehrere, die nebeneinander koexistiert haben. Ich glaube, der Markt ist dann doch so groß, dass er das wahrscheinlich erlaubt. Aber es gibt wahrscheinlich dann schon, wenn man die sozusagen nebeneinander legen würde, einige, die profitabler sind und die besser wirtschaften und andere weniger profitabel. Und ich denke, bei jetzt einem Rebuy ist es schon auf Skaleneffekte aus und da kommt das dann über Volumen, wohingegen, wenn ich jetzt wirklich ein reiner Marktplatz bin im eigentlichen Sinne, wie jetzt ein Rebello oder eben Refurb, die auch das gleiche Modell haben, ist es im Prinzip egal, weil ich nehme da einfach meine Marge und verdiene dann mein Geld, ja, egal ob ich wie viele Leute bei mir einkaufen, sozusagen, weil die natürlich nicht dieses Warenrisiko haben.
Das heißt, da sind auch ganz andere Skills, die vielleicht gefragt sind, ne? Bei Rebello dann hier vielleicht eher sowas wie Kundenakquisition.
Genau.
Hingegen, also Rebuy hat ja wirklich dann quasi den gesamten Prozess, den man eigentlich optimieren muss, ne?
Das Operational Excellence, das muss man unter Kontrolle haben und da an jedem Schritt, sage ich mal, im Prozess und in der Wertschöpfungskette versuchen, da noch irgendwie ein paar Prozentpunkte oder Tausendstel an Margen sozusagen rauszuholen, ja.
Jetzt bin ich ein großer Fan von Rebuy, ne? Ja. Oder auch Momox hier, muss man auch sagen, aber ich kenne zum Beispiel Markus Börner gut, Lorenz Leuschner, seid ihr jetzt investiert mit Tier auch. Das heißt, wir wollen jetzt nichts Schlechtes sagen, aber ich muss tatsächlich sagen, das Modell hier von Rebello finde ich irgendwie von außen betrachtet einfacher.
Natürlich, ich glaube, das kann man schon sagen. Auf der anderen Seite hat man natürlich weniger Kontrolle über das Endprodukt und über das, was man tatsächlich verkauft. Und ist natürlich, hat dann natürlich auch gewisse Abhängigkeit von den einzelnen Händlern. Und am Ende des Tages kommt es natürlich auch auf die Qualität der Produkte an. Und wenn ich will, dass die Leute wiederkommen und insbesondere mit Blick auf Retention, dann will ich da auch einen entsprechenden Service und entsprechende Produkte verkaufen. Und ich glaube, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Beide Modelle existieren ja nach wie vor und koexistieren auch. Und ich glaube, das kommt, ja, muss, wird man dann sehen und die Zukunft wird es dann richten beziehungsweise zeigen, wer da quasi das resilientere oder bessere Modell verfolgt.
Ja, sehr spannend. Aber ich bin auch bei dir. Ich kann mir fast vorstellen, dass bei Rebello dann möglicherweise die Kundenexperience manchmal eben vielleicht dynamischer ist, sagen wir es mal vorsichtig, ne? So ein bisschen.
Genau, und das ist dann natürlich sehr stark auch auf Reviews ausgelegt und wie sehr managen die dann und wie man sagt, wetten die oder Qualitätskontrolle von den Verkäufern und so weiter. Das ist dann halt ein bisschen mehr sozusagen die, ich sag mal, eBay-Experience. Ja, da kann man ja auch manchmal halt daneben greifen.
Genau. Ja, spannend. Du hast einen zweiten Marktplatz mitgebracht, ne? Man merkt, dein Herz schlägt für Marktplätze, ja?
Ja, genau.
Aber ganz anderer Bereich, ne?
Ja, ganz genau. Wir einmal ganz andere Region. Und zwar gehen wir zurück nach Deutschland in dem Sinne und diesmal nicht B2C, sondern B2B zu Medical. Denke ich mal, wird das richtig ausgesprochen, aus Köln. Und zwar, das ist ein Marktplatz für oder im Prinzip eine Handelsplattform für recycelte Metalle, also für quasi ja, im weitesten Sinne Schrott, ja, wenn ich das so sagen darf. Allerdings muss man hier auch da, wenn man sich die gesamte Wertschöpfungskette anschaut, ein bisschen abstufen. Hier geht es halt eben darum, vom quasi Recycler zur Schmelzhütte. Also was dann quasi wieder eingeschmolzen und neu verarbeitet wird. Und ich glaube, mittel- bis langfristig möchten die wahrscheinlich dann auch natürlich wieder an die neuen Produzenten, die dann das sozusagen wieder eingeschmolzene Metall oder Eisen neu verarbeiten und das sozusagen auch mit abbilden auf der Plattform. Aber meinem Verständnis nach aktuell ist es hauptsächlich halt diese Beziehung vom Recycler zur Schmelzhütte.
Ja, so habe ich auch verstanden. Ich hatte ursprünglich gedacht, es wäre wahrscheinlich die schöne Fortführung. Wir hatten jetzt quasi Grover als Modell, dann hatten wir gerade gesagt, dann gibt es die Weiterführung vom Grover-Modell und jetzt kommt hier quasi der letzte Schritt, nämlich wenn was nicht verkauft wird.
Stimmt.
Ja, aber ich glaube, hier geht es tatsächlich eher so um vielleicht Autos, Waschmaschinen, irgendwie sowas, also oder noch
ganz
größer.
Genau.
Ne?
Ja, genau. Da geht es um größere Mengen, größere Sachen. Ich glaube, da jetzt irgendwie einzelne Handy-Komponenten oder so einzuschmelzen oder irgendwie, da muss man eine ganze Menge zusammenkommen.
Ja, nee, nur weil die seltenen Erden und sowas ist natürlich ein spannender Bereich dann eben, ne? Ist wahrscheinlich auch sehr lukrativ, ja.
Das ist richtig. Da geht viel auch zu dem vorherigen Thema natürlich auch dann wiederum nach Asien, wo das dann auseinandergenommen wird und einzeln wieder aufbereitet oder wieder verarbeitet wird, weil da natürlich viele wertvolle Materialien verarbeitet werden. Absolut.
Und hier aber trotzdem ist eigentlich auch ein spannender Markt, ne? Ich meine, das ist jetzt nicht so ein Markt, mit dem ich mich normalerweise auseinandersetze, aber man kann dem schon viel abgewinnen, ne?
Das ist richtig. Also ich glaube, das ist so Richtung B2B-Marktplätze, was für uns ja auch ein sehr spannendes Thema ist und wo wir schon viel gemacht haben. Da gibt es, glaube ich, viele Industrien, die noch nicht so stark besetzt sind mit Marktplatzmodellen. Und hier haben wir halt wieder eins, wo ein bestimmter Teil von der Wertschöpfungskette halt über eine Plattform abgebildet wird und hoffentlich dann effizienter gemacht wird, auch digitalisiert wird. Es gibt ja auch einige andere Player in dem Bereich, Schrott24 aus Österreich. Das ist dann wieder, vielleicht jetzt als Außenstehender, wenn man selber nicht so sehr sich mit der Industrie befasst hat oder da irgendwie zu Hause ist, ist dann wieder ein etwas anderer Bereich. Es gibt auch aus Berlin Vanilla Steel, das geht aber eher Richtung Prime Metals sozusagen, aber da passiert einiges in dem Bereich. Insofern fand ich hier, auch wenn das noch eine recht frühe und kleine Runde war, 1,5 Millionen Euro Pre-Seed, fand ich es ganz spannend zu sehen, dass da halt Bewegung in den Bereich reinkommt.
Total, ja, das hat mich auch ein bisschen erinnert an Schüttflix, also das kennt ihr ja auch wiederum gut, ne? Weil es ja auch so ein Fall ist, wo man halt eben nicht intuitiv drauf kommt, ne? So als Außenstehender.
Genau.
Und trotzdem kann man da sich durchaus vorstellen, dass da irgendwie ein paar Player hinterher vielleicht auch sogar koexistieren.
Absolut, koexistieren, beziehungsweise dann eben auch da wieder unterschiedliche Teile von der Wertschöpfungskette abbilden, die dann auch vielleicht teilweise nahtlos ineinander übergehen und die werden sich dann vielleicht auch berühren oder da auch gegebenenfalls im Wettbewerb miteinander stehen, aber es ist natürlich dann auf Strecke, da bis dahin muss noch viel, viel Zeit vergehen.
Und der Markt ist wahrscheinlich riesig, ne?
Der Markt ist riesig, hier in dem Fall über 600 Milliarden Dollar global. Und ja, ist auch am Ende des Tages natürlich auf eine Weise endlich. Von daher, ja, glaube ich, wird der Preis, insbesondere wenn es mir stärker nachgefragt wird, natürlich weiter anziehen auf Strecke.
Und vielleicht dann trotzdem nochmal so Analogie zu Schüttflix oder so. Was sind denn die, aus deiner Sicht, so die, wenn du mal dich erinnerst, was sind denn jetzt so die wichtigen Schritte, die jetzt hier passieren müssen, um sowas dann tatsächlich auch erfolgreich zu positionieren oder zu lancieren? Weil noch ist es ja mehr oder weniger eine Idee, vermute ich mal, ne?
Ja, richtig. Es scheint auch sehr recht früh zu sein. Das muss natürlich sozusagen in die täglichen Arbeitsabläufe von den Marktteilnehmern da übergehen, wie auch immer die arbeiten. Also wenn ich jetzt die Analogie zu Schüttflix nehme, da ist ja so, dass die LKW-Fahrer quasi das als App in ihrer Hosentasche haben und damit dann wirklich Prozesse managen und alles im Hintergrund abläuft. Und ich glaube, das müsste man hier schaffen, dass halt ein großer Teil der Prozesse auch wirklich dann so abgebildet werden und das eben in der tagtäglichen Umsetzung mit berücksichtigt wird. Und ich glaube, das ist sowas, das klingt immer jetzt vielleicht so leicht dahergesagt, aber ist gar nicht so einfach, das dann alles wirklich zu digitalisieren und leicht verständlich in einer App oder in einer Software zusammenzuführen.
Und mit 1,5 Millionen, wie weit kommt man da, was würdest du sagen? Weil das also klingt jetzt auch nicht, also dafür, dass es so ein großer Markt und so ein wahrscheinlich doch dickes Brett ist.
Das ist jetzt nicht die Welt, ja, ehrlich gesagt. Und was ich mir auch denke, und das insbesondere, wenn du hier, und die sagen das ja selber auch auf ihrer Website, dass sie zum Beispiel sehr interessante Finanzierungsbedingungen anbieten. Also hier 90 Days Payment Terms, ja, beispielsweise. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die in der Phase jetzt schon irgendeine Art von Fremdkapitalfinanzierung dafür haben. Das heißt, die werden das wahrscheinlich vorfinanzieren mit ihrem eigenen Equity. Man wird dann sehr, sehr schnell in Funding-Probleme kommen, insbesondere wenn man wächst. Ja, also selbst wenn es einem gut geht und der Umsatz wächst, aber man wartet immer 90 Tage da drauf, um selber bezahlt zu werden, dann kriegt man sehr schnell ein Problem. Und dann reichen auch die 1,5 Millionen Euro nicht lange. Also das ist jetzt natürlich Spekulation, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, jetzt auch gerade von dem Hintergrund Erfahrung mit anderen B2B-Marketplaces, weil das oft so ein sehr schöner Go-to-Market-Hack ist, da einfach bessere Payment-Terms anzubieten. Und dann kommen automatisch schon sehr viele, weil sich jeder natürlich freut, wenn er erstmal 90 Tage einen Kredit bekommt, sozusagen.
Ja. Aber das heißt, da höre ich raus, das sollte man eigentlich nur machen, wenn man tatsächlich auch noch Fremdkapitalzugriff zumindest hat, ja?
Das oder irgendeine andere Art von Finanzierung, das irgendwie abbilden kann, ja? Natürlich auf Strecke auch oder weiß, wo es herkommt. Ansonsten kann das dann sehr schnell sehr teuer werden oder einfach sehr eng werden von der Liquidität her.
Ja, aber Sie schreiben hier, Sie wollen auf 20 Mitarbeiter wachsen. Ich meine, die kosten ihr Geld. Ja.
Ja.
Das heißt, man muss schon Umsätze machen und wenn du jetzt sagst, 90 Tage vorfinanzieren,
das ist eine tolle Go-to-Market Customer Acquisition Strategie, aber man muss auch aufpassen, dass die Leute dann nicht auch so schnell, wie sie dann vielleicht gegebenenfalls gekommen sind, wieder weglaufen, wenn man ihnen das gegebenenfalls wieder wegnimmt, weil man merkt, dass das schwierig ist, vom Businessmodell her fortzuführen. Ja, das ist auch so ein bisschen so eine Sache.
Sehr spannend. Ja, dann würde ich fast sagen, aller gute Marktplätze sind drei, ne?
Genau.
Du hast ja noch einen mitgebracht.
Deswegen konnte ich mich heute nicht zurückhalten. Wir gehen wieder an anderen Teil der Welt, nach Brasilien. Mecanisu. Ich spreche kein Portugiesisch, also ich hoffe, jeder Portugiese oder Brasilianer vergibt mir das. Hier
ist jetzt intuitiv genauso genannt, ja.
Okay, sehr gut. Die haben 14,5 Millionen Dollar in einer Series A Extension eingesammelt aus Sao Paulo, und zwar ist das ein Marktplatz für Autoteile. Ja, das kennen wir ja auch hier aus Deutschland auch mit Kfz-Teile. Ich glaube, was hier das Besondere ist, dass die derzeit nur in Sao Paulo aktiv sind und innerhalb von Stunden Ersatzteile oder Autoteile zu den Mechanikern liefern. Also fast so ein bisschen, ich übertreibe jetzt mal, einen Mix zwischen Quick Commerce und eBay beziehungsweise Kfz-Teile. Und das hat halt, glaube ich, dazu zu recht explosivem Wachstum bei denen geführt. Haben dann aber auch, und das fand ich ganz interessant, deshalb wollte ich es heute auch anbringen, diese Runde ist halt eine Extension, also quasi vorher schon mal was eingesammelt, dann nochmal was obendrauf gesetzt. Und hatten die eigentlich schon im November geclosed und jetzt aber announced, also auch schon wieder eine Weile her. Da ist auch sicherlich so ein bisschen mit Blick auf die nächste Runde, spielt da bestimmt auch so ein bisschen mit rein. Ist jetzt auch Spekulation von meiner Seite, aber einfach so von der Psychologie her, vom sozusagen rauszugehen und das jetzt an die große Glocke zu hängen, da steckt sicherlich mehr dahinter.
Hm. Und trotzdem, das ist so ein Modell, das funktioniert wahrscheinlich weltweit überall, ne? Überall, wo gefahren wird, mit dem Auto gefahren wird, kannst du so einen Marktplatz hochziehen.
Ja, und es ist super spannend aus Marktplatzperspektive, weil man hat natürlich eine extrem große Anzahl an SKUs, weil es so viele unterschiedliche Fahrzeuge, Fahrzeugtypen gibt und dann eben auch entsprechende Ersatzteile oder Fahrzeugteile dafür. Auch dann über natürlich Jahre oder unterschiedliche Editionen hinweg und teilweise dann auch schwer, die natürlich zu erhalten und da irgendwie eine Übersicht zu behalten oder überhaupt einen Katalog zu haben, ist schon eine Herausforderung. Und ich glaube, das ist halt super, super spannend. Das ist auch, glaube ich, hier der Punkt, eins der Argumente, ich kann das selber nicht genau nachvollziehen, weil ich den brasilianischen Markt jetzt nicht im Detail kenne, ist aber, dass anscheinend angeblich in dem Markt keinen offiziellen sozusagen Katalog unbedingt für alle Teile gibt. Und daher schon überhaupt das mal zu katalogisieren und zu digitalisieren, ist schon ein massiver Gewinn. Das fand ich ganz spannend.
Total. Also ich kann dem Modell auch was abgewinnen. Ist jetzt nicht mein Leidenschaftsbereich irgendwie. Ich bin jetzt auch kein Autofahrer, aber ich kann schon verstehen, dass so ein Modell, wie gesagt, irgendwie auch aus Investorensicht also fast so ein sicherer Homerun ist. Ne?
Ja, genau.
Vor allem, wenn es mal so eine Größe erreicht hat.
Extremer Longtail, sehr fragmentiert, macht jetzt aus einer Marktplatzsicht sozusagen sehr viel Sinn, absolut.
Ja. Total. Cool, du, also war das heute so ein schöner Ritt durch die Welt der Marktplätze, ja?
Ja, genau, hat mich gefreut.
Gibt's denn aus deiner Sicht, vielleicht nochmal so rumgefragt, als Experte, gibt's denn Dinge, die als Marktplatz nicht funktionieren können, wo man vielleicht denken würde, sie könnten funktionieren?
Oh, absolut, aber das hat meistens genau, wenn ich jetzt das letzte Thema aufgreife, damit zum Beispiel zu tun, dass man vielleicht unterschätzt, wie starke Marktmacht einzelne Player haben und dann halt sehr abhängig von denen ist und dass es dann eine zu starke Konzentration gibt in einem gewissen Markt. Und da macht natürlich dann ein Marktplatz-Approach weniger Sinn. Und das ist manchmal etwas schwer abzuschätzen sozusagen oder wird vielleicht auch teilweise dann falsch eingeschätzt, ja.
Mega spannend.
Oder natürlich die Margen, je nachdem wie die Margen sind, was kann ich unterm Strich überhaupt rausziehen? Wir haben eben über Rebuy gesprochen, was bleibt am Ende hängen wirklich? Am Ende kann man sich anschauen, was ist die Marge von zum Beispiel den Parteien, die jetzt über die Plattform Transaktionen machen und wie viel verdienen die unterm Strich, dann kann ich mir überlegen, was kann ich da noch rausziehen.
Der alte Spruch von Jeff Bezos, ne? Your margin is my opportunity.
Ganz genau.
Ah, sehr spannend. Du dann, du unterhältst dich gerne über Marktplätze, aber über welche Themen noch? Wer darf sich noch bei dir melden?
Na, wir sind, also generell natürlich Marktplätze ist unser Thema, ist unser Steckenpferd, jetzt speziell auch in meinem Team. Wir machen da sowohl im B2C als auch im B2B-Bereich. Wir schauen uns aber auch andere Consumer-Themen an und dann natürlich über alle anderen 5 Verticals hinweg auch Themen, die jetzt außerhalb von Marketplaces sind, also eben im SaaS, im Infrastructure-Bereich, im Deep-Tech-Bereich, in Fintech oder in Health, Industrial Tech, alles Themen, die meine Kollegen und ich spannend finden.
Und gerne sehr früh, ne?
Und gerne so früh wie möglich, absolut.
Cool, Matthias. Lieben Dank, dass du da warst. Hat wieder Spaß gemacht, wie immer. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Mich auch. Vielen Dank.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
Ja, das war also Matthias Ockenfels von Speedinvest und das war Investments und Exits für heute. War wieder super spannend, finde ich. Matthias, ich habe es ja vorhin gesagt, ist halt nun mal ausgewiesener Experte für Marktplätze. Wenn ihr im Thema Marktplätze unterwegs seid und vielleicht Kapital sucht oder gründen möchtet in dem Bereich, schreibt euch den Namen von Matthias schon mal auf. Ich bin mir sicher, er freut sich, wenn ihr früher oder später in den Austausch geht. Wenn es euch gefallen hat, ansonsten gerne weiterempfehlen, diese Folge oder auch insgesamt unseren Podcast und oder diesen Podcast gerne bewerten auf Apple Podcast oder auf Spotify. Das geht am einfachsten. Wenn ihr uns auf Spotify hört, vielleicht auf dem Handy, vielleicht jetzt mal kurz einfach bei uns in den Kanal reingehen und uns ja nach Möglichkeit 5 Sterne geben. Das wäre wirklich großartig, denn es hilft uns dabei, diesen Podcast bekannt zu machen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis nachher. Es kommen noch tolle Interviews heute oder ansonsten bis morgen. Alles Gute. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.